Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hörenswertes im Bistum Erfurt, wir starten mit unserer Reihe jetzt in der Fastenzeit vor Ostern und haben zum Thema unseren zukünftigen Katholikentag. Heute habe ich mir zwei spannende Gesprächspartner eingeladen, um über das Leitwort des Katholikentags zu sprechen. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Ich bin Matthias Hülfenhaus vom Podcast-Team und heiße herzlich willkommen zunächst Bischof Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland, und er ist auch Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, kurz EKD. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch.
Und unsere Runde ergänzt auch Paula Greiner-Behr. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Exegese und Theologie des Neuen Testaments hier in Erfurt an der Fakultät. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Erzählen Sie kurz etwas doch zu Ihnen, wer jetzt hier bei mir sitzt, Herr Landesbischof Kramer. Sie sind Landesbischof hier auch für die evangelischen Christen in Thüringen, aber ja auch darüber hinaus.
Genau, unsere Kirche ist eine ganz junge Kirche, 15 Jahre alt. Evangelische Kirche Mitteldeutschland aus den Vorgängerkirchen Thüringische Landeskirche und Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen entstanden, also dem im Nordbereich. Magdeburg und Erfurt, Sachsen-Anhalt und Thüringen gehören dazu. Und Gebiete in Brandenburg und in Sachsen. Also ein relativ großes Gebiet. Und ich sage mal scherzhaft, wir sind historisch gesehen eine der wenigen oder vielleicht sogar die einzige Kirche, die mit einer Landesbischöfin begonnen hat. Was ja ganz hübsch ist. Ich bin sozusagen der zweite Bischof dieser neuen Kirche. Und meine Aufgaben liegen vorrangig darin, Gemeinden zu besuchen, das Gesicht in der Öffentlichkeit zu sein, theologische Themen voranzubringen und, was eine große Freude ist, junge Leute in den Dienst zu rufen und zu ordinieren.
Sie sind ja aber auch heute hier, weil Sie Friedensbeauftragter sind. Was verbindet sich mit dieser Aufgabe?
Der Friedensbeauftragte des Rates ist eine von verschiedenen Beauftragungen, die der Rat vergibt, und die verbindet sich damit, die Friedensengagierten in der evangelischen Kirche zu sammeln und jährlich in einer Konferenz mit einem Studientag an den Themen, die gerade dran sind, zu arbeiten. Sehr breit aufgestellt, das geht also von ohne Rüstung leben bis zu Militärseelsorge, also sozusagen das ist ein ganz breites friedensethisches Debattenfeld. Ich bin mit der Beauftragung wenige Wochen vor dem Ukraine-Krieg beauftragt worden, habe im Rat gesagt, ich bin Pazifist und stehe auch zu dieser Haltung und habe deswegen relativ heftige Debatten aushalten dürfen. Aber es ist deutlich geworden, dass wir im protestantischen Bereich mehrstimmig sprechen, weil die Fragen komplex sind und mit so einer einfachen Frage Waffen ja, Waffen nein eben nicht beantwortet sind.
Ja, danke. Und Frau Greiner-Behr, sagen Sie doch was zu sich.
Ja, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das ist ja vorhin in der Begrüßung schon angeklungen. Ich bin seit 2021 eben an der Professur für Neues Testament und promoviere auch zum Matthäusevangelium. Habe vorher hier in Erfurt auch katholische Theologie studiert, 5 Jahre im Magisterstudiengang. Und ja, wenn ich nicht über wissenschaftlichen Büchern hänge, dann leite ich mittlerweile auch Wortgottesfeiern hier in der Innenstadtpfarrei von St. Laurentius, beziehungsweise in der Innenstadtpfarrei von Erfurt. Und das macht mir ganz viel Spaß. Und da bin ich natürlich auch, wenn ich mich mit den Texten in der Vorbereitung und so weiter auseinandersetze, auch immer wieder mit den aktuellen Themen, gerade eben Frieden, Krieg, Terror, Hass und Gewalt beschäftigt.
Ja, danke schön. Wir wollen ja heute über das Leitwort des Katholikentags sprechen. Zukunft hat der Mensch des Friedens. Es ist ein Ausschnitt aus dem Psalm 37. Ich habe mal nachgeschaut, dort heißt es drumherum noch: Achte auf den Lauteren und sieh auf den Redlichen, denn Zukunft hat der Mensch des Friedens. Doch die Abtrünnigen sind allesamt vernichtet, die Zukunft der Frevler ist ausgetilgt. Was für eine Theologie und Haltung steht denn hinter diesem Psalmwort?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine spannende Frage, wenn man diesen Psalm liest, weil man stolpert doch immer wieder auch über Kriegsmetaphorik, über Bilder, die im ersten Moment irgendwie gruselig klingen oder schwierig auch klingen. Und ich würde sagen, dahinter steckt aber, weil auch immer so eine Asymmetrie oder so ein Gegenpol zwischen dem Gerechten und dem Frevler hin und her geht, dass es im Endeffekt darum geht, dass Gott als gerechter Richter die Suchenden, die in Armut sind, auch retten wird. Es kommen auch Sätze wie, die Frevler werden untergehen oder die Frevler werden vernichtet, sie werden alles verlieren. Die Grundaussage ist, dass das Gute eigentlich siegt und dass es eben sich auch lohnt, sich für das Gute einzusetzen, gut zu handeln.
Theologisch würde ich sagen, ist es ein Abrüstungspsalm, Psalm 37, und zwar gerade für das, was wir brauchen. Deswegen habe ich sehr gefreut, dass der gewählt wurde, weil eins der Hauptworte ist immer, entrüstet euch, reg dich nicht auf, erhitzt dich nicht, erzürn dich nicht, dass es irgendwem anders jetzt besser geht oder der Frevler und die Gewalttäter vorwärts kommen. Bleib ganz still bei Gottes Sache. Und das finde ich theologisch großartig, weil es was mit Aushalten von schwierigen Situationen zu tun hat, was wir alle gerade haben. Also man könnte wahnsinnig werden, wie die Gewalttäter triumphieren und die Frevler. Und trotzdem gibt es eine ganz große, tiefe Sicherheit. Zukunft hat der Mensch des Friedens und nicht der Gewalttäter. Und das ist ein großer Text, und ich glaube, dass das eine sehr kluge Wahl war. Was ich interessant fand theologisch, ist, wie der überschrieben wird. Er hat ja keine Überschrift,
ja. Aber
unsere Bibeln machen ja jeweils eine Überschrift drüber. Und im Katholischen steht drüber Lebenslehre eines Weisen.
Genau.
Und bei uns Protestanten steht das scheinbare Glück der Frevler.
Okay. Ja, schön.
Das fand ich nochmal hübsch. Und was mir aufgefallen ist, dass da steht ja im Hebräischen Leish, also der Mensch, Shalom. Da steht ganz deutlich Frieden. Also das kann man gar nicht überlesen. Aber Luther übersetzt, denn einem solchen wird es zuletzt wohlergehen. Habe ich mich gefragt, warum macht er das? Warum hat Luther keinen Zugang zum Mensch des Friedens? Einfach eine Frage, die mir gekommen ist beim Übersetzen.
Ja, da bin ich auch drüber gestolpert, weil in der Einheitsübersetzung ist es sehr viel plakativer. Also da haben wir wirklich diese Aussage, Zukunft hat der Mensch des Friedens, auch mit den lauteren und redlichen. Da kann man natürlich fragen, ist das zeitgemäß, was sollen lautere, was sollen redliche Menschen sein? Da übersetzt Luther dann auch wieder, bleibe fromm und halte dich recht. Also auch da geht es wieder um Gerechtigkeit, Recht sein, Recht schaffen. Und dann wird es einem eben wohlergehen.
Wobei doch das Wort Shalom auch weiter ist als nur Frieden. Da schwingt doch viel mehr auch noch mit, oder?
Ja, und das finde ich interessant, dass für Luther, glaube ich, in der klaren Erkenntnis, dass Shalom ein ganz breiter Begriff ist, der das Wohlgehen im ganz weiten Sinne meint, bis zum wirtschaftlichen, sozialen. Also es hat ja ganz viele Bereiche. Also was wir ja auch in dieser Trias, in der wir ja oft sprechen, Bewahrung der Schöpfung, Frieden, Gerechtigkeit, glaube ich, gut umfasst haben, was der Shalom-Begriff ist, dass er das so aufnimmt. Und gleichzeitig diese Formel, Leish Shalom, ist so eine plakative Formel, der Mann des Friedens. Ja, und das war Luther nicht. Ja, er war ein Streit. Also war auch ein strittiger Mann und hatte auch, also das finde ich auch spannend, also wie er das Friedensevangelium auch ganz herrlich auslegen kann, aber an anderer Stelle dann auch brachial urteilt oder auch zur Gewalttat sogar aufruft, gegen die nächstes Jahr, wenn wir Bauernkrieg haben. Da gibt es viele dunkle Seiten, und ich finde das interessant, habe nachgedacht, ist es theologische Weitsicht oder auch was, wo er sagt, huch, das fand ich einfach, das finde ich ja spannend, weil bei Übersetzungsprozessen ist das ja immer was. Wie nimmst du es? Und man merkt, da steckt viel drin.
Ja, absolut. Und Shalom ist auch ein alltäglicher Gruß. Ja. Also unter Jüdinnen und Juden, die sagen sich oder sprechen sich Shalom zu, so wie wir Guten Tag sagen würden. Und auch da in diesem Shalom, in diesem Anreden, in diesem Wahrnehmen ist auch immer, ich sag dir was Gutes zu, ich wünsche dir Frieden.
Nun würde ich gerne noch kurz bei der Bibel bleiben, weil aus meinem Theologiestudium sind mir da auch etliche andere Stellen bekannt. Sie haben es ja schon benannt, Frau Kreiner-Behr, da gibt es eben die anderen, wo auch zu Gewalttat aufgerufen wird. Es gibt sogar in der Bibel Gottesworte, ja, wo er sagt, die Feinde sollt ihr vernichten. Und wie passt das zusammen, solch ein Psalm, der hier den Mann oder den Mensch des Friedens hochhebt und an anderer Stelle diese Gewalttat? Kommt man das zusammen?
Ja.
Also wenn ich das so assoziieren darf, klingt für mich diese Spannung oder konglomeriert sich diese Spannung, die aufgemacht wird in der Bibel zwischen eben einem strafenden, einem richtenenden Gott und dem gütigen Gott, der eben auch die Gerechten hochhebt. Vielleicht kommt das gerade in diesem Psalm sehr konzentriert zusammen. Also, dass er eben ein gerechter Richter ist, dass er wahrnimmt, was passiert. Und ja, dass das Böse oder eben die Frevler dann tatsächlich auch vor ihm untergehen.
Ich glaube, man muss bei den Texten der Bibel sehr genau hingucken, weil Beschreibung ist noch nicht Zustimmung. Das ist für mich eine ganz wichtige Unterscheidung. Und es werden hier ganz nüchtern die Gewalttaten beschrieben, wie sie das Schwert nehmen, die Armen kommen um im Krieg. Es wird alles genau beschrieben, wie es ist, ja, das, wie es heute auch ist. Ja, man redet dann von gerechter Frieden in der Ukraine, aber wer stirbt, wer kommt da um? Ja, und dann steht da einfach so ein Satz, den fand ich großartig, dass nämlich ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen. Und das ist gar nicht die Frage, ob Gott das macht, im Sinne des Gerichts, sondern dass Freveltaten einfach nie was Gutes bringen. Dass am Ende die Frevler auch, das erleben wir oft nicht, weil manche Frevler auch dick und fett im Bett sterben und man sagt, irgendwie ist es nicht gerecht. Aber gleichzeitig ist die Grundüberzeugung, die kommen nicht weg. Also bei Gott kommen sie auf keinen Fall weg. Und auch Gewalttat wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Auch Hassrede und das wird nicht funktionieren, das geht nicht. Das geht mit Gott nicht und das sozusagen Gott wird es dafür sorgen, dass sich das nicht durchsetzt. Und gleichzeitig ist der Psalm ja so ein der sagt, halt das einfach aus, sei stille, bleib bei Gott, reg dich nicht auf. Also, und ich finde das gerade diese Erregungskultur. Und gleichzeitig dachte ich noch, weil Sie gefragt haben mit der Gewalt, es gibt die Stellen, wo Gott auch selber zum Beispiel zum Bann aufruft, also auch das sind, aber dann muss man theologisch auch wieder genau gucken, da geht es um Reinheitsfragen. Und das ist eine Frage, auf welcher Ebene sich das genau angucken. Und je genauer man hinguckt, sieht man zwar, es wird Bluttat, Gewalttat, Vergewaltigung, alles beschrieben. Die Bibel ist ein nüchternes Buch. Da gibt es nichts zu beschönigen, wenn es um den Menschen geht. Aber es gibt keine Gewaltverherrlichung. Es gibt keine Zustimmung, dass die Gewalttäter irgendwie die Besseren seien oder so. Ganz im Gegenteil. Und wenn man wenn man selber Gewalttat erlebt oder auch Bedrückung erlebt, habe ich letztens jemand getroffen, der massiv beschimpft worden ist. Da haben wir gefragt, wie haben Sie das durchgestanden? Hat er gesagt, mit Rachepsalmen. Und weil die Psalmen lassen nämlich die Gewalt und das Recht immer bei Gott. Nicht ich nehme das Schwert und schaffe Recht. Nein, 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 nein. Gott wird Recht schaffen. Und das ist ein Riesenunterschied.
Genau, und das Spannende finde ich auch, was in diesem Psalm drinsteckt, das greift das nochmal schön auf, glaube ich auch, dass zumindest wirkt es, wenn man ihn liest, so, dass Gott immer auf der Seite der Guten, der Gerechten handelt. Wie Sie haben es gesagt, ihr eigenes Schwert wird sie im Herz treffen. Sie handeln selber so. Gott muss da gar nichts mehr zutun. Er handelt für die Gerechten.
Das ist natürlich jetzt so eine richtige Schwarz-Weiß-Folie, die wir aufmachen.
Das stimmt.
Gibt auch viele Grautöne.
Wenn ich da vor Gott stehe, dann kann ich natürlich fragen. Ich glaube, da hat so jeder von uns ja so seine schwarzen Anteile auch. Ne? Und selbst in einem noch so gerechten Krieg, sag ich mal, ja, auch Konflikt, da ist es immer klar zu sehen, wer kämpft da für eine gute Sache. Aber da sind wir vielleicht gerade
da würde ich ja gerade sagen, es gibt keine gerechten Kriege. Mhm. Und da haben wir uns ja in der Ökumene gemeinsam, katholische und evangelische und auch die anderen Kirchen, auf den Begriff verständigt des gerechten Friedens, weil es keinen gerechten Krieg gibt. Mhm. Und der Krieg macht alle ungerecht. Mhm. Ja, und Gewalttat, selbst wenn man sie begründen kann, alles Mögliche, es bleibt immer ein Rest, der nicht stimmt, der nicht aufgeht, der nicht gottesförmig ist. Ja, und man kann das verantwortlich sagen, es ist jetzt nötig zum Schutz des Nächsten. Es gibt ja immer durchaus Kategorien, mit denen man das diskutieren kann. Aber Gewalt ist nie gut. Und da ist die Bibel sehr, sehr klar.
Und dennoch frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt in unsere Welt schaue, wir erleben den Ukraine-Krieg, wir erleben den Konflikt in Israel, wir erleben so viele Konfliktherde momentan. Und es ist natürlich der Wunsch, sich zu verteidigen, der Wunsch, da auch auf Sicherheit zu bauen, ist groß. Ja, die Militärausgaben gehen wieder in die Höhe. Wie passt da so ein Psalm rein? Ist es dann nicht illusorisch zu sagen, ja, ach, ich vertraue da auf Gott, der wird das alles schon richten, ich habe da keinen Bedarf, mich zu schützen, sage ich jetzt mal so ganz überspitzt, ja?
Das wäre wahrscheinlich sehr naiv, glaube ich, so zu denken. Oder also da schwingt natürlich auch immer mit eine Verantwortung mit. Also ich habe als Christin eine Verantwortung, auch für Frieden einzutreten, weil also die Werte, die ich als Christin lebe, die haben einfach passen nicht mit Krieg und Terror oder es kann ja auch im Kleinen sein, dass ich irgendwie jemanden hasse oder entsprechend dann auch handle. Das passt mit der Botschaft von Jesus nicht zusammen.
Wenn Sie fragen nach der Verteidigungsnotwendigkeit,
zum Beispiel, ja.
Die ist ja durchaus nachvollziehbar und verstehbar. Und trotzdem ist ein Unterschied, ob du das als Mann des Krieges, als Mensch des Krieges dich auf eine Verteidigung vorbereitest oder als Mensch des Friedens. Das ist ein Riesenunterschied. Der Mensch des Friedens wird immer Wege des Gesprächs suchen, wird immer der Gegenseite ganz klar signalisieren, wir bedrohen dich nicht. Und das ist bei all dem, was wir gerade erleben, auch äußerst ambivalent. Nehmen wir mal die Frage des atomaren Erstschlags zum Beispiel. Auf den verzichtet die NATO nicht und auch nicht die atomaren Wächter. Das wäre nötig, um deutlich zu machen, wir setzen das nie ein. Das ist nur als Abschreckung gedacht. Wenn man das nicht macht, bleibt es eine reale Bedrohung. Und da ist man nicht als Mensch des Friedens unterwegs, sondern als Mensch des Krieges, der in Gewalttat und in Bedrohungsszenarien denkt. Und unsere Aufgabe ist es, diese Friedensfähigkeit nach vorne zu stellen. Mhm. Kriegstüchtigkeit ist nicht unser Amt.
Das heißt, ich frage mal jetzt nochmal konkret für die Ukraine. Die Ukraine hat ein Recht, sich zu verteidigen.
Ist unstrittig, ist ja völkerrechtlich, unstrittig.
Ja. Aber es endet die Verteidigung an der Grenze Russlands. Ja. Oder wie würden Sie das sagen?
Ja, die Frage ist ja eher, was wir tun und wie wir helfen können, dass dieser Krieg ein Ende findet. Und in der Logik des Krieges gibt es dort kein Ende, weil die Kriegsziele diametral entgegengesetzt sind und die Kräfteverhältnisse durch die Waffenlieferungen nicht ausgeglichen, aber in so einem schwelenden Dauerzustand. Und deswegen braucht es Friedensbemühungen. Ja, bei allem, wo man darüber diskutieren kann, wie viele Waffen und nicht, das braucht man im Detail jetzt ja nicht besprechen, das sind auch keine Fachleute. Mhm. Ja, ja. Aber es braucht Menschen des Friedens, damit es, und die wird es in einem Kriegsland kaum geben. Jedenfalls logischerweise nicht, weil um Krieg zu führen, musst du alles motivieren, um Krieg zu führen. Ich meine, das sind ja da auch wirklich familiäre Verhältnisse. Also die schießen ja wirklich Brüder auf Brüder und so. Das ist ja irgendwie nicht weit auseinander. Da schießen Christen auf Christen. Das ist alles desaströs. Ja, und da brauchst du aber Menschen des Friedens. Und ist ja auch dramatisch, dass da auch unsere orthodoxen Geschwister da eher ausfallen zurzeit und sich nicht als solche zeigen. Aber das braucht es.
Frau Kanabär, Sie haben gesagt, in den Gottesdiensten thematisieren Sie das Thema Frieden auch. Was sagt man denn heutzutage? Was können Christen tun in solch einer Situation?
Also ich thematisiere es vor allem in den Fürbitten. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg, wie man da rauskommt, immer wieder einfach um Frieden zu beten. Das tut nicht weh. Also beten ist, glaube ich, da sowieso immer eine gute Adresse.
Stimmt das, dass das nicht weh tut?
Ja, das will ich auch
Ich den Krieg in mein Herz lasse im Gebet, das schmerzt doch, oder?
Ja, natürlich.
Also es hatte was mit Mitfühlen und also dass das unerträglich ist, dass da täglich Leute sterben.
Ja, da gebe ich mir.
Und deswegen falten wir die Hände und sagen, ey, es muss Frieden werden, ja, mach Frieden, wir kriegen es nicht.
Ja, absolut. Mhm. Also genau, jetzt wo ich drüber nachdenke, als im Oktober der Krieg im Heiligen Land ausgebrochen ist, da hatte ich dann am nächsten Wochenende eine Wortgottesfeier. Und ich hatte einfach nicht die Worte zu predigen. Und das habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich Ihnen jetzt sagen soll. Ich habe selber ein Jahr im Heiligen Land verbracht, war als Volontärin in Bethlehem. Ich habe Kontakt zu den Familien da, zu den Christinnen und auch zu den Muslimen. Und ich stand da, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann haben wir auch einen Psalm gebetet, tatsächlich, wo Frieden für Jerusalem erbeten wird und damit fürs Heilige Land. Und ja, jetzt in den Predigten oder in den Ansprachen, wenn es passt, dann ja, wird es auch thematisiert, dass wir eben auch als Christen eine maßgebende Verantwortung auch haben, Frieden zu verkünden, die Hoffnung und die Zuversicht auch hochzuhalten. Das ist auch nicht immer einfach. Gerade wenn man das im Blick hat so. Und wenn man auch Leute in den Gebieten kennt, wenn man Familien auch hier hat, die Verwandtschaft hat in den Kriegsgebieten, da muss man, glaube ich, auch eine gute Balance immer am Mikrofon oder von der Kanzel her finden, die Leute da auch im Blick zu haben.
Das ist ein Themenfeld, ja, mehrfach ambivalent. Ja, wir sind im Heiligen Land, wir sind genau da, wo Jesus seine Friedensbotschaft der Gewaltlosigkeit verkündet hat, unter ähnlichen Bedingungen vermutlich. Also es war ja damals auch besetztes Land und oder kompliziert und Gewalt und sowas. Gleichzeitig haben wir es natürlich mit unseren jüdischen Geschwistern mit einem brachialen Antisemitismus zu tun, der auch mit diesem Pogrom, was die Hamas gemacht hat und was in der ganzen Welt ja plötzlich Antisemitismus befeuert, in einer ekelhaften Weise, wo wir merken, dass, was da alles im Gang ist. Und schon bist du in so einer Frontstellung, wo du, wie verhältst du dich? Mhm. Wir haben christliche Geschwister im Heiligen Land. Ich finde das extrem, extrem kompliziert. Ja. Und deswegen glaube ich, beim Friedensgebet, zum Beispiel Freiheit für die Geiseln, bete ich immer für. Mhm. Weil das ist was, worauf wir uns alle verständigen können. Dass das nicht geht, dass da Menschen in irgendwelchen Tunneln...
Absolut,
ja. Und dass das auch was mit dem... Das kann wahrscheinlich auch nur aufhören, diese Handlung, wenn das irgendwie das endet. Ja, und das ist aber auch komplex. Und gleichzeitig sehe ich gar nicht, dass das gegen die Friedensbotschaft spricht, sondern im Gegenteil, ich finde, es spricht alles für sie. Also, dass es Menschen braucht, die für den Frieden eintreten. Und dass es ja nicht versprochen wurde, dass es irgendwie immer schöner oder immer friedlicher wird. Das steht nirgendwo, auch nicht in der Heiligen Schrift, sondern wir sind in schwierigen Herausforderungen, wir sind gefordert und sind als Christen da gefordert, dem Weg Jesu zu folgen.
Ja, und auch im Psalm 34 haben wir auch, also hier in dem 37. Psalm steht, meidet das Böse, tue das Gute. Und dann geht es weiter, im Psalm 34 haben wir das Gleiche, da kommt dann der Nachsatz, suche Frieden und jage ihm nach. Ich glaube, deutlicher kann man die Aufforderung gar nicht sagen, als einfach Friedenssuchende permanent zu sein.
Es ist sehr spannend, dass die Psalmen sind ja Teile des Alten Testaments, damit auch Heilige Schrift der Juden. Auch für die gilt dieses Wort. Suche den Frieden, jage ihm nach.
Ja, und sie haben es ja als Staat auch gemacht, dass sie Frieden geschlossen haben mit Ägypten und mit Jordanien, dass der jetzt hält. Und der Situation ist...
Erstaunlich.
Ist erstaunlich und ist ein Segen. Was wäre sonst da jetzt los? Und da, weil Menschen des Friedens etwas bewegt haben in der richtigen Richtung. Und der Weg muss weitergegangen werden. Und der Weg der Gewalt ist nicht der Weg zum Frieden. Das wird er auch nicht sein.
Wenn wir jetzt den Katholikentag in Erfurt feiern mit solch einem Leitwort, Zukunft hat der Mensch des Friedens, dann ist das ja gleichzeitig wie ein Statement für den Frieden. Ja, ein echtes Zeichen, auch wenn viele Menschen da zusammenkommen und sagen, ja, zu diesem Anlass will ich kommen und da ein Zeichen setzen. Darüber hinaus, was gibt es an Ideen, wie ich mich für Frieden einsetzen kann? Also das Gebet um Frieden wurde genannt. Ich glaube, das gibt es auch. Da ist ja Erfurt einer der Gründungsorte hier.
Genau.
Ja, es gibt ganz langes Friedensgebet.
Ganz hier, langes Friedensgebet, auch schon zu DDR-Zeiten der erste Ort.
Und auch schön ökumenisch von Anfang an. Das ist, finde ich, auch eine ganz große Stärke.
Schön präsent in der Lorenzkirche am Anger, also wo auch das alltägliche Leben direkt vor den Türen stattfindet.
Ja. Der Ort der Frieden. Aber darüber hinaus,
ich würde erstmal sagen, dass das Friedensgebet die zentrale Herausforderung und Forderung ist und dass das auch Stärkste ist, was wir können. Ich würde es gar nicht klein machen. Ich glaube, dass das dann, glaube ich, als Zweites ist es genau das, was der Psalm 37 sagt, in der Grundhaltung ein Mensch des Friedens immer wieder zu werden und zu bleiben und sich von den Aggressivitäten, Aufgeregtheiten, Hassreden und was alles gibt, nicht irre machen zu lassen und vergiften lassen zu lassen und dabei zu bleiben, bei Gottes Sache. Der Liebe, der Freundlichkeit, der Friedlichkeit, das ist unser Weg.
Also und das heißt im ganz konkreten Alltag, ja? Also mit meinen Arbeitskolleginnen, Kollegen.
Jede Nachricht, die sie hören, kann sie erregen.
Bei Social Media.
Ja, und wir haben es ja ganz viel auch mit Fake News zu tun, die auf Erregung abheben. Deswegen ich ja mal sagen würde, wenn eine Nachricht dich sofort erregt, informier dich erst nochmal ausführlich, wie die Zusammenhänge sind. Also es wird ja viel mit Erregung, gerade auch im Kriegszusammenhang spielt Erregung eine ganz große Rolle.
Auch durch Bilder.
Das ist ein schöner Tipp, zu gucken, werde ich erregt durch eine Nachricht, da erstmal prüfen.
Ja, prüfen. Und dann kann man einfach... Ich glaube, was wir hier können, zum Beispiel für die Ukraine, oder auch in Palästina, Israel, ist nochmal die Frage, ob wir gerade bei Ukraine, Russland, hier nochmal eine Frage, wir haben hier russische Gemeinde, ukrainische Flüchtlinge, können wir als Kirchen auch ein Forum sein, vorsichtig Gespräche anzubahnen mit Leuten, die dazu bereit sind, etwas vorzubereiten, was man dann braucht. Und wir werden in der Ukraine, wenn der Krieg vorbei ist, wahnsinnig viel aufbauen müssen. Das ist eine so eine desaströse Zerstörung, auch von Gotteshäusern und allen möglichen. Da wird es uns Christen auch brauchen, dass wir damit tatkräftig unterstützen.
Und wir brauchen langen Atem dafür.
Langen Atem.
Ja, durchhalten.
Ja, wir gehen mal davon aus, dass die meisten Konflikte über den Katholikentag hinausgehen, ja, die wir momentan erleben. Ja.
Und viele haben wir gar nicht auf dem Schirm. Es gibt ja über 20 Kriege auf der Welt, also brutale Gewaltkonflikte. Und Myanmar und Mexiko und Sudan und gerade überall putschen Afrikaner-Sahelzone. Es ist gerade fürchterlich, was da passiert. Da hat man manchmal auch die Vorstellung, es wird manchmal auch schlimmer in der Wahrnehmung. Andererseits muss man sagen, wir haben Friedensräume gewonnen. Also Amerika, Kanada nach dem schweren Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Dort hat kein Krieg mehr stattgefunden. Die haben überall anderswo Krieg geführt, aber da war keiner. Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und Friedensräume zu vergrößern und zu bewahren, im Individuellen wie auch politisch im Weltmaßstab, das ist eine Aufgabe. Und wir sind gerade auf einem Weg, eben Krieg vorzubereiten durch Hochrüstung. Und wir müssen aber eigentlich Frieden vorbereiten. Das ist ja die Grundidee des gerechten Friedens. Und das ist unsere Aufgabe, das auch mal einzufordern. Da muss eine Gesellschaft immer zweigleisig fahren, wenn sie nicht in den Kriegstaumel und einfach in die Kriegslogik reingezogen werden will. Mhm. Ja, und insofern haben wir da viele Aufgaben an verschiedenen Stellen.
Oh ja, dann denke ich, kann jeder für sich ja so ein Stückchen schauen, was das sein kann. Und die erste Empfehlung greife ich gerne auf. Das, was wir immer können, ist um den Frieden zu bitten.
Und wir können unseren Gruß ändern. Wir können ja, wenn wir uns treffen, einfach sagen, Frieden sei mit dir. Oder wenn man ein Haus betritt, wie Jesus sagt, sage Friede diesem Hause.
Genau,
da also das Frieden ins Gespräch bringen.
Ja, das Shalom einfach wirklich auch leben.
Ja, und das ist ja auch mal eine schöne Idee. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich lade dazu jetzt einfach mal ein, über den Podcast hinaus, wenn Sie das inspiriert hat, kommen Sie doch zum Gebet zusammen oder sprechen Sie ein kurzes Gebet um den Frieden. Und ich sage hier an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für das Gespräch und den inspirierenden Austausch von Ihnen beiden und Shalom für Sie beide und alle, die uns zugehört haben.
Frieden sei mit euch. Ja. Vielen Dank.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.